Der heiße Sommer und die Wirtschaft.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir erleben einen außergewöhnlich heißen Sommer 2026. Hitzerekorde, anhaltende Trockenheit und verheerende Waldbrände prägen die Schlagzeilen. Doch welche Folgen hat diese Entwicklung für die Wirtschaft? Genau darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Und wie immer tue ich das gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina.
Thomas, Deutschland hat in diesem Sommer einen neuen Temperaturrekord erlebt. Zum Einstieg, wie heiß ist es tatsächlich geworden und wo wurden die höchsten Temperaturen gemessen?
Am 27. Juni wurden in Drewitz in Sachsen-Anhalt 41,8 Grad gemessen. Die Angabe mag jetzt vielleicht einige überraschen, aber diese Messung wurde im Rahmen der Qualitätskontrolle nachträglich nach oben korrigiert. Und damit liegt Drewitz jetzt eben 0,1 Grad über dem Wert aus Neißenmünde-Koschen in Brandenburg, über den deutlich mehr berichtet wurde.
Es ist wirklich gar nicht so einfach, bei all den Temperaturrekorden einen Überblick zu behalten. Schließlich wurde ja bereits im Juni ein neuer Rekord aufgestellt, richtig?
Genauso ist es. In Saarbrücken wurden früher im Juni 41,3 Grad gemessen. Damit wurde der vorherige Rekord aus dem Jahr 2019 erstmals übertroffen. Spannend finde ich in diesem Zusammenhang eine Auswertung des Deutschen Wetterdienstes. Und die zeigt, dass unter den 20 höchsten jemals in Deutschland gemessenen Temperaturen jetzt nur noch 3 sind, die nicht aus diesem Jahr stammen.
Das sind wirklich bemerkenswerte Zahlen. Gab es in diesem Sommer neben den Temperaturrekorden noch weitere Wetterextreme oder Rekorde?
Tatsächlich ja, auch wenn der nächste Rekord etwas komplizierter klingt. Wir hatten ebenfalls im Juni den höchsten jemals gemessenen Tiefstwert. In einem Weingebiet in Rheinland-Pfalz wurde eine Tagestiefstemperatur von 28,2 Grad gemessen. Und das waren sogar 2 Grad mehr als 2019.
Außer Wahnsinn fällt mir dazu kaum noch was ein. Aber werfen wir den Blick über Deutschland hinaus. Wie sieht die Lage weltweit aus? Werden auch global neue Temperaturrekorde erreicht?
Weltweit tatsächlich nein. Und da ist der Temperaturrekord schon sehr alt. Der stand aus dem Jahr 1913. Da wurden im Death Valley in den USA 56,7 Grad gemessen. Wer das Death Valley kennt, weiß allerdings, dass das unterhalb des Meeresspiegels liegt.
Das ist fast schon eine Überraschung. Kein neuer Hitzerekord. Aber Hand aufs Herz, gibt es noch andere Rekorde, die in diesem Sommer für Schlagzeilen gesorgt haben?
Ja, einen gibt es auf jeden Fall noch und das ist die globale Meerestemperatur. Das ist die durchschnittliche Temperatur, die an den Oberflächen der Weltmeere, also der Ozeane, gemessen wird. Und die lag am Messstichtag 21. Juni bei 21 Grad und damit so hoch wie niemals zuvor.
Und auch hier ist wahrscheinlich der Klimawandel mit der globalen Erwärmung die Ursache, oder?
Der ist einer von zwei Punkten. Neben der Klimaerwärmung spielt hier das Klimaphänomen El Niño eine Rolle. Dieses Phänomen wiederholt sich alle 2 bis 7 Jahre. El Niño beginnt mit einer Abschwächung der Passatwinde im tropischen Pazifik und führt dadurch zu veränderten Meeresströmungen.
Und welche Konsequenzen hat es, wenn sich die Ozeane immer stärker erwärmen?
Ja, die Ozeane sind an sich ein Klimapuffer. Das heißt, sie nehmen 90% der vom Klimawandel erzeugten Wärme auf und sorgen eigentlich für eine Kühlung der Landmassen. Wenn sich die Weltmeere jetzt immer stärker erwärmen, hat das Folgen für die Ökosysteme und für das globale Klima.
Folgen ist ein gutes Stichwort. Lass uns etwas ausführlicher darüber sprechen, welche Auswirkungen diese Hitze hat. Und ich denke, viele unserer Hörerinnen und Hörer interessieren sich vor allem für die Frage, was bedeutet dieser außergewöhnlich heiße Sommer für die deutsche Wirtschaft?
Ja, das Forschungsunternehmen Prognos hat dazu eine ausführliche Studie erstellt. Demnach kostet jeder Hitzetag mit einer Temperatur von mehr als 30 Grad die deutsche Wirtschaft 431 Millionen Euro. Übersteigt die Temperatur die 35-Grad-Marke, dann liegen die Kosten mit 984 Millionen Euro pro Tag sogar mehr als doppelt so hoch.
Oh je, das ist wirklich ein immenser Hitzeschaden. Wie kommen diese Werte denn zustande?
Ja, 97% dieses Schadens entstehen durch eine sinkende Produktivität. Das bedeutet, Menschen arbeiten bei extremer Hitze langsamer und unkonzentrierter, benötigen mehr und längere Pausen. Und dazu kommt, dass die Krankheitstage bei solch extremen Bedingungen ansteigen. Auch eine Studie des Kreditversicherers Allianz Trade sieht einen direkten Zusammenhang zwischen Temperatur und Produktivität.
Und welche Ergebnisse siehst du in dieser Studie?
Demnach sinkt die Produktivität ab 30 Grad um 3% pro Grad Temperaturanstieg. Gleichzeitig steigen die Energiekosten pro Grad um 1,2%. Hier kommen beispielsweise höhere Stromkosten für Klimaanlagen zum Tragen.
Hast du eine Einschätzung für uns, wie hoch der Schaden dieser Hitzewellen insgesamt ist?
Ja, auch dazu liefern die beiden genannten Studien gute Einblicke. Prognos hat berechnet, dass allein die Hitzewelle Ende Juni die deutsche Wirtschaft 6,3 Milliarden Euro gekostet hat. Allianz Trade sieht von 2026 bis 2030 bei vergleichbaren Hitzewellen eine mögliche Gesamtbelastung von bis zu 112,5 Milliarden. Und das wären bis zu 3% des deutschen Bruttoinlandsproduktes.
Das ist eine alarmierende Zahl. Du hast gerade die wirtschaftlichen Schäden angesprochen. Da liegt die Frage nahe, wenn die Wirtschaft unter der Hitze leidet, belastet das am Ende nicht auch die öffentlichen Haushalte und damit den deutschen Staat?
Das ist definitiv wahr. Und man geht hier von bis zu 0,9% pro Jahr aus. Das ist eine Kombination aus Steuerausfällen und Kosten für Gesundheit und Infrastruktur. Bei der Infrastruktur denken wir beispielsweise an Hitzeschäden auf den Autobahnen, die viele ja unter dem Namen Blow-ups kennen.
Damit dürften in diesem Sommer tatsächlich viele Menschen in Berührung gekommen sein. Du hast gerade das Thema Klimaanlagen und den steigenden Stromverbrauch angesprochen. Wenn ich richtig informiert bin, sind Klimaanlagen in Deutschland bislang allerdings noch nicht besonders weit verbreitet. Stimmt dieser Eindruck?
Da hast du vollkommen recht. Bei den 2025 fertiggestellten Neubauwohnungen waren nur 4% klimatisiert. Bei neuen Gebäuden für das Sozialwesen waren es immerhin 14,5%. Und das meint Gebäude wie Kitas oder Pflegeeinrichtungen. Bei neuen Bürogebäuden ist mittlerweile immerhin jedes dritte klimatisiert.
In einigen Bereichen wird also mehr klimatisiert. Wie stark sind die Anstiege hier?
Die sind tatsächlich beachtlich. Und spannend finde ich hier vor allem zwei Zahlen. In Deutschland ist die Produktion von Klimaanlagen laut Statistischem Bundesamt in den vergangenen 5 Jahren um 75% angestiegen. Und China hat im ersten Halbjahr 2026 43% mehr Klimageräte in die EU exportiert als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Und auch in der Bevölkerung sehen wir ein Umdenken. 25% der Haushalte denken mittlerweile über eine Klimaanlage nach. Vor einem Jahr waren das noch 14%.
Das scheint also tatsächlich ein Umdenken einzusetzen. Und bei solchen Temperaturen ist das vermutlich auch dringend nötig. Wir haben zu Beginn der Episode bereits über die Weltmeere gesprochen. Einen wichtigen Aspekt haben wir aber noch nicht beleuchtet. Und zwar die Flüsse. Sie sind innerhalb Deutschlands schließlich zentrale Transportwege. Welche Auswirkungen hat die anhaltende Hitze auf die Flussschifffahrt und was bedeutet das für die Wirtschaft?
Ja, wenn wir den Rhein bei Koblenz herausgreifen, hatte der Ende Juni mit fast 30 Grad eine neue Rekordtemperatur. Aber das ist bei den Flüssen deutlich weniger entscheidend als der Pegelstand.
Und was kannst du uns zu den Pegeln sagen?
Lass uns hier direkt mit den Negativrekorden starten. Am Pegel Lobith in den Niederlanden wurde für den Rhein der niedrigste Wasserstand aller Zeiten in einem Juli gemessen. Der bisherige Niedrigwasserrekord stammte aus dem Dürrejahr 1976. In Köln wurde der Rheinpegel mit nur noch 67 cm festgestellt. Und das ist gleichbedeutend mit dem niedrigsten jemals dort gemessenen Wasserstand.
Und bei anderen deutschen Pegeln sieht das wahrscheinlich nicht viel anders aus, oder?
Ja, im Rahmen meiner Recherche für die Episode habe ich zum Stichtag 3. August auf die Pegelstände geschaut. Und da hatte die Donau bei Donauwörth einen Pegelstand 99% unter dem Durchschnittswert der vergangenen 10 Jahre.
Und was bedeutet das für die Binnenschifffahrt?
Sofern Strecken überhaupt noch befahrbar sind, muss mit deutlich weniger Ladung gefahren werden. Auf dem Rhein ist teilweise nur noch eine Beladung von 1/3 möglich. Das erhöht die Kosten und verlängert die Lieferzeiten. Und klar, wenn diese höheren Kosten im Sinne höherer Produktpreise weitergegeben werden, sprechen wir über das Risiko einer erhöhten Inflationsrate.
Über das Thema Inflation haben wir bereits in der vergangenen Episode gesprochen. Damals vor allem im Zusammenhang mit steigenden Energiekosten. Doch das Extremwetter trifft noch eine weitere wichtige Branche, die Nahrungsmittelindustrie. Welche Auswirkungen haben die Hitze und Trockenheit auf die Produktion von Lebensmitteln und was bedeutet das für die Verbraucherinnen und Verbraucher?
Herr Prognos gibt die Auswirkungen der Juni-Hitzewelle für die Lebensmittelindustrie mit 196 Millionen Euro an. Kostentreiber sind hier ein höherer Strombedarf für Lagerung und Kühlung und die höheren Transportkosten. Da sind wir jetzt eben wieder beim Niedrigwasserproblem. Dazu kommt, dass nicht alle Pflanzen die hohen Temperaturen vertragen oder dann gegen teures Geld zusätzlich bewässert werden müssen.
Das ist wirklich ein ganzes Bündel an Hitzeauswirkungen. Jetzt ist Hashtag Volatility ja ein Anlagepodcast. Welche Auswirkungen hat die Hitze für die Börsen?
Ja, natürlich reagieren die Aktien von Unternehmen aus den angesprochenen Branchen auf die Hitzeauswirkungen. Interessant finde ich aber einen ganz speziellen Aktienindex.
Von welchem sprichst du?
Das ist der MSCI All Country Extreme Weather Industrial Solutions Index. Der besteht aus Unternehmen, die Produkte herstellen, die den Umgang mit extremen Wetterverhältnissen erträglicher machen sollen.
Das klingt wirklich spannend. Welche Unternehmen finden wir denn darin?
Aktuell besteht der Index aus 43 Unternehmen. Die 7 am höchsten gewichteten stellen allesamt Klimaanlagen her.
Da spannt der Index wirklich einen großartigen Bogen zu unserer heutigen Episode. Wie hat er sich denn entwickelt?
Im ersten Halbjahr dieses Jahres ist er um stolze 29% angestiegen und hat damit den MSCI All Country World Index um 17% distanziert. Wobei alleine 7% dieser Outperformance aus dem Hitzejuni kommen.
Da waren Klimaanlagen also für Hersteller und Aktienanleger gleichermaßen ein gutes Geschäft. Fällt die langfristige Entwicklung denn ebenfalls so stark aus?
Da ist natürlich immer etwas die Frage, auf welchen Zeitraum du blickst. Im weniger warmen, vergangenen Jahr 2025 hat sich der klassische All-Country-World-Index 8% besser entwickelt.
Du kannst ja wahrscheinlich schon denken, welche Frage ich jetzt nächstes habe. Und zwar, wie fallen die Schwankungen, also die Volatilität, bei diesem Extremwetterindex aus?
Die Frage ist tatsächlich schnell beantwortet. Die historische Volatilität ist beim Extreme Weather Solutions Index durchgehend deutlich höher. Das liegt natürlich auch daran, dass er aus deutlich weniger Aktien und deutlich weniger Branchen besteht. Entsprechend ist er eben deutlich weniger diversifiziert.
Was die Schwankungen am Markt und natürlich auch die Temperaturen angeht, ich bin sicher, dass du beides weiterhin aufmerksam für uns im Blick behalten wirst. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Mir hat es wie immer großen Spaß gemacht. Ich verabschiede mich für heute, sage vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir.
Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.